Das ist ein neuer Abschnitt, oder nicht ein neuer Abschnitt, aber ein Thema, was jetzt immer mehr hervorkommt, das wir schon im Propheten Jesaja gesehen haben, diese Verheißung der Wiederherstellung, die über diesen zweiten Exodus auch hinausgeht. Und wir haben so einen Abschnitt, der eigentlich zeitlich gesehen relativ nahe an der Zerstörung Jerusalems dran ist. Aber es ist interessant, je näher dieser absolute Tiefpunkt kommt, desto mehr spricht Gott auch Hoffnung und Wiederherstellung zu seinem Volk. Und ich denke, vielleicht auch diese Vision zu geben, dass er gute Pläne hat, wie wir letztes Mal gelesen haben. Haben eine Zukunft und eine Hoffnung. Das hat er zwar denen in Babylonien geschrieben, aber das gilt ja genauso für diejenigen, die noch übrig waren, dass wenn Gott züchtigt, auch in unserem Leben oder korrigiert oder Dinge zurechtrückt und wirkt und es für uns manchmal aussieht, oh, lieber Himmel, was geht denn jetzt ab? Was? Alles fällt irgendwie auseinander. Alles läuft nicht ganz so, wie wir uns es vorgestellt haben, dass wir doch Gottes Heil drinnen sehen können und auch den Ausgang von dem Ganzen und Gottes Herz vor allem sehen können. Ich denke, das wird uns bewahren vor Verzweiflung und Bitterkeit und diesen Dingen, wenn wir einfach sein Herz verstehen können als das Herz eines liebenden Vaters. Und auch darüber wird er ganz viel zu seinem Volk sprechen. Und ich nehme diese Verse auch persönlich, wenn Gott es seinem Volk gesagt hat und ich Teil von seinem Volk bin heute, dann darf ich das auch persönlich in Anspruch nehmen. Und ich denke, so diese Geborgenheit ist ein Riesending. Das sehen wir schon bei Kindern. Kinder, die geborgen sind in dieser Elternbeziehung, die bewältigen ihre Probleme und ihr Leben auch ganz anders, gerade auch die Herausforderungen und die Schicksalsschläge, als die, die einfach dieses Urvertrauen und diesen Halt nicht haben. Und ich hoffe, dass wir immer mehr dahin wachsen, auch in Gottes Arm, in seinem Charakter auch zu ruhen, einfach weil wir ihn kennen und weil wir ihm deswegen auch immer mehr vertrauen. Gerade auch in Situationen, die wir nicht so verstehen und nicht so im Griff haben. Wie der Paulus sagt, der Friede, der alles Verstehen übersteigt, ja. Im Philipperbrief, Kapitel 4.
War ja auch ein Stück die Predigt vom Sonntag, dieses Vertrauen. Auch wenn wir es nicht so im Moment sehen können, aber trotzdem, Gott hat höhere Gedanken und bessere Gedanken wie wir. Er führt es alle Dinge gelesen. Alle Dinge dienen uns zum Besten, ja, das kann man manchmal nicht verstehen, zum Besten.
Jetzt haben wir diese nächsten vier Kapitel, 30 bis 33. So ein Thema der Wiederherstellung, der Hoffnung, auch des neuen Bundes, des messianischen Reiches. Das Wort aus dem Herrn zu Jeremia geschah. Und wahrscheinlich geschah es ihm in einem Traum, denn im Kapitel 31 wird er sagen, dass er aufgewacht ist und vielleicht ein bisschen belämmert durch die Gegend geguckt hat und dann ist er wieder eingeschlafen. Aber in diesem Schlaf, in dieser Ruhe hat der Herr zu ihm gesprochen. Also ist ja nicht ganz sicher, aber für mich hat es so einen Anschein, als hätte der Herr im Traum zu ihm gesprochen oder vielleicht in der Vision, so im Halbschlaf. Auch aber das Wort des Herrn, das zu Jeremia geschah, so spricht der Herr, der Gott Israels, schreib dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Also Gott betont hier nochmal das, was ich dir hier sage auch, es soll festgehalten werden. Er soll das nicht vergessen. Denn siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda, da wende ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda, spricht der Herr, Und ich bringe sie in das Land zurück, das ich ihren Vätern gegeben habe, damit sie es in Besitz nehmen. Er spricht hier von Israel und Juda, dem ganzen Volk. Wir wissen, dass in dem Südreich Juda Menschen waren aus allen Stämmen Israels, können wir in 2. Chronik nachlesen, als sich das Reich geteilt hat und der König im Norden im Götzendienst abgewichen ist, dass die Treuen aus Israel, aus allen Stämmen, heißt es dort, von den Leviten, den Priestern, aber auch aus allen Stämmen, diesen 10 Stämmen des Nordreiches, dass sie in den Süden gegangen sind, das weg von Jerobeam, dem götzendienerischen König.
Die assyrische
genau.
Also das Nordreich Israel, das war ja ein paar hundert Jahre vorher.
Das eine war 722 genau, und das genau, andere war 600, also, 586. So.
Ja, so 300 Jahre.
Nicht ganz, ja. Aber wie gesagt, in diesem Volk Juda, technisch gesprochen, waren eigentlich auch Leute aus dem Ganzen.
Ja.
Und er spricht davon, dass er Israel in diesem umfassenden Sinn wiederherstellen will, einfach als sein Volk. Und ich bringe sie in das Land zurück, das ich ihren Vätern gegeben habe, damit sie es in Besitz nehmen. Also diese Verheißung der Wiederherstellung. Und das ist immer Gottes Herz für uns, auch wenn wir vielleicht auch durch Züchtigung gehen oder wir Mist gebaut haben. Manchmal haben wir so die Tendenz, wir graben uns ein und Verdammnis und Trübsal und wehe mir, Gott will nichts mehr zu tun haben und der Feind, der bestärkt diese Gefühle, die wir manchmal haben, wo wir uns schuldig fühlen und als Versager fühlen. Aber Gottes Wort ist immer, ich will wiederherstellen, ich will dich zurückbringen in dein Erbteil sozusagen. Und das sind die Worte, die der Herr über Israel und über Juda geredet hat. Denn so spricht der Herr, eine Stimme des Schreckens haben wir gehört. Da ist Furcht und kein Friede. Das war die gegenwärtige Situation. Angst. Fragt doch nach und seht, ob ein Mann gebären kann. Also wahrscheinlich war Jerusalem schon unter Belagerung zu der Zeit, wo er diese Worte gesprochen hat. Schlimme Umstände, kein Entkommen. Fragt doch nach und seht, ob ein Mann gebären kann. Warum sehe ich die Hände eines jeden Mannes auf seinen Lenden, einer Gebärenden gleich und alle Gesichter in Blässe verwandelt? Es ist oft ein Bild, das wir sehen für Gericht. Also diese Wehen einer Frau, die Schmerzen, die Männer sozusagen sind verzweifelt, wie eine gebärende Frau. Und alle Gesichter haben sich in Blässe verwandelt. So groß ist die Angst, so groß ist die Panik in der Stadt. Wehe, denn groß ist jener Tag, keiner ist wie er. Und es ist eine Zeit der Bedrängnis für Jakob. Doch wird er aus ihr gerettet werden. Denn an jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr der Herrscher, da zerbreche ich sein Joch von deinem Hals und zerreiße ich deine Stricke und Fremde sollen ihn nicht mehr dienstbar machen, sondern sie werden dem Herrn, ihrem Gott, dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecke. Also diese Bedrängnis für Jakob, diese Belagerung Jerusalems durch die Babylonier, das Wegführen in die Gefangenschaft, weil vielleicht der Tiefpunkt in der Geschichte, vielleicht noch mit Ausnahme von der Zerstörung durch die Römer 70 nach Christus, das war ähnlich, wirklich vernichtend, der Tempel zerstört alles. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wir müssen das wirklich so mit jüdischen Ohren lesen, was das bedeutet hat, ihre Heimat mehr als jetzt physisch ihre Heimat, wo sie groß geworden sind, sondern ihre geistliche Heimat. Der Tempel war da, der Ort, wo Gott sich mit ihnen treffen wollte. Und Gott hat den Tempel verlassen, das Bild, das wir in Hesekiel sehen, und hat sein Haus sozusagen der Zerstörung preisgegeben, und sein Volk, er hat sich scheiden lassen von seiner Frau, das war ein Thema, was wir gesehen haben, und hat Israel den Feinden, den fremden Liebhabern preisgegeben in diesem Bild der Zerstörung. Also absolute Hoffnungslosigkeit, damals im antiken Denken sowieso schon. Ich weiß gar nicht, wer es war, was Aristoteles oder Sokrates, einer von diesen großen Philosophen, der die Wahl hatte, du trinkst den Giftbecher oder du wirst verbannt. Wo sind die gebildeten Susanne, weißt du?
Ich meine,
es war der Sokrates. Was der Sokrates, ich weiß es gerade nicht. Aber so in diesem Denken, also ich trinke lieber den Giftbecher, als meine Stadt, meine Heimat zu verlassen. Das war sowieso so dieses antike Denken, du bist getrennt von deinem Leben, von deiner Familie, von deinen Vorfahren, von allem einfach. Das war für die noch viel größer und stärker als für uns und für Israel auch nochmal der geistliche, die geistliche Heimat, der Tempel, alles, was ihren Gottesdienst ausgemacht hat. Ich meine, ohne Tempel,
ja,
keinen Gottesdienst, keine Vergebung der Sünden, keine Opfer, keine, also es hat ja alles mitgespielt. Das war ja damals alles noch sehr äußerlich in diesen Bildern eben für das, was Jesus für uns getan hat. Also so ähnlich, als wird uns jemand Jesus wegnehmen. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, diese absolute Verzweiflung, dieser absolute Tiefpunkt in ihrem persönlichen und nationalen Leben auch.
Wenn er jetzt im Vers 9 sagt, also er wird nicht mehr diesen Fremden dienen, sondern dem Herrn, ihrem Gott und ihrem König David, den ich ihn erwecken will, ist das schon also so eine messianische Verheißung auf Jesus? Also, dass sie quasi jetzt umkehren, beziehungsweise ja, dass auf Jesus hingedeutet wird?
Ich glaube, ja.
Wenn, ja, weil David ja auch immer so da ein bisschen mit erscheint, also diese Linie David, und er sagt ja, der Herr sprach zu meinem Herrn, und es meint ja nicht David, sondern also Jesus. Wie kann er ihn quasi Herrn nennen, wenn er ja gar nicht, ja eben, es ist ja dann ja über menschlichen Verstehens, also dass Jesus damit gemeint ist.
Also Jesus wurde auch der Sohn Davids genannt.
Sohn des Höchsten, also Sohn David.
Und wir sehen es ein paar Mal, wir sehen es in
Du Sohn Davids, auch dieser Bettler, Sohn Davids, spricht ihn ja so an, ja. Der Bartimäus. Also irgendwo war das ja schon. Und ja.
Also wir sehen es ein paar Mal in der Bibel, in den Propheten, dass Gott sagt, er wird David erwecken. Ich denke so ähnlich wie Johannes der Täufer.
Mit Elia.
Dem gesagt wurde, er war Elia.
Ja, genau, genau. Das in der Person.
Natürlich nicht wörtlich, aber dieses Bild.
Bildlich gesehen.
Elia war ein Typus für Johannes den Täufer und genauso David, ein Typus für den Sohn Davids. David ist der Schatten. Jesus die letztendliche Erfüllung der Messias, auf den er diese ganze Linie Davids
den neuen Bund
hinläuft.
Bedeutet, ja.
Und sehen wir im Kapitel 31 dann auch den neuen Bund. Und wenn wir die Parallelstelle im Neuen Testament lesen, wird es ganz klar, dass es über Jesus spricht und dem Bund, den er gebracht hat. Ich denke, das ist ganz klar. Jesus hat gesagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wurde, und bezieht sich ganz klar auf diese Stelle. Also diese messianische Verheißung, ihr sollt nimmer gefangen sein, dieser zweite Exodus, könnten wir sagen, ist ja auch wieder eine Wiederholung von dem ersten Exodus aus Ägypten, dieses Befreiungsmotiv, dieses Erlösungsmotiv aus dem zweiten Exil sozusagen, auch aus der zweiten Verbannung. Und Jesaja haben wir das schon gesehen, dass es ein Bild ist auch für unsere Erlösung, die Erlösung aus unseren Sünden, aus der Sklaverei.
Das Reich des Lichts, das ist ja dieser Exodus, den wir dann ja, gegangen sind.
Und du fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht der Herr, und erschrick nicht, Israel, denn siehe, ich will dich retten aus der Ferne und deine Nachkommen aus dem Land ihrer Gefangenschaft. Also für mich ist das wunderbar, dass Gott in diese furchtbare Situation, wo sie vielleicht belagert sind, wo es echt dem Ende zugeht, und er gibt ihnen so eine Botschaft. Und es erinnert mich, wir leben auch in verrückten Zeiten, und Jesus hat gesagt, in dieser Welt werdet ihr Trübsal haben und Verfolgung erleiden, und er hat uns nicht verheißen, dass alles immer glatt geht und schön geht. Wir haben Krankheit, wir haben Tod, mein Papa hat jetzt Krebs, da lauter solche Dinge, diese Dinge, die wir auch durchmachen, auch als Christen, aber letztendlich haben wir Erlösung. Fürchte dich nicht, sagt der Herr, erschrick dich nicht, ich will dich retten. Und wir schauen auf Jesus zurück, er hat uns gerettet und er rettet uns gerade von der Macht der Sünde, und er wird uns einmal retten, völlig von der Sünde, wenn wir in der Ewigkeit mit ihm sind, in der Herrlichkeit. Also das ist Gottes Plan, seine Absicht für unser Leben. Und dieses Bild, Jakob wird zurückkehren und Ruhe haben, er wird sicher sein, niemand wird ihn aufschrecken. Diese Sicherheit im Herrn. Denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu retten. Das ist sein Herz, und wenn Gott mit uns ist, dann wer gegen uns? Das ist auch unsere Hoffnung. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters, hat Jesus gesagt. Und das ist ja das Wunderbare an dem neuen Bund, das wir auch sehen werden, dass es persönlich ist für jeden. Ich bin mit dir. Deswegen sage ich nehme diese Worte persönlich für mich. Gott spricht ja zu seinem Volk, aber im neuen Bund, er ist wirklich persönlich bei jedem Einzelnen. Denn ich werde ein Ende machen mit allen Nationen, unter die ich dich zerstreut habe. Also diese Feinde, die sie jetzt so überwältigen und die so übermächtig erscheinen, ich werde ein Ende machen. Und wenn wir die Offenbarung lesen, sehen wir auch, was mit dem Teufel und unseren geistlichen Feinden passiert. Den wird er auch ein Ende machen. Nur mit dir werde ich kein Ende machen, sondern dich mit rechtem Maß züchtigen und dich keineswegs ungestraft lassen. Auch das ist das Vorrecht der Kinder Gottes. Hebräerbrief, das ist das Vorrecht der Kinder, dass sie gezüchtigt werden. Wer nicht gezüchtigt wird, ist kein Kind. Aber eigentlich ein Zeichen für Gottes Fürsorge und ein Zeichen seiner Liebe, so wie wir es auch mit unseren Kindern tun.
Das ist ja Erziehung auch.
Wir züchtigen unsere Kinder hoffentlich, weil wir sie lieb haben und weil wir nicht wollen, dass sie Verbrecher werden, sondern halbwegs zivilisierte und gute Menschen und Menschen, die
nur halbwegs
Jesus nachfolgen. Ja, unsere Natur, unser Fleisch schleppt mir immer mit. Denn so spricht der Herr, unheilbar ist dein Bruch, bösartig ist deine Wunde. Das ist der Zustand jetzt gerade, und Gott hat sie auch da nicht im Dunkeln gelassen. Niemand führt deine Rechtssache für das Geschwür, gibt es keine Heilung, keine heilende Haut für dich. Krebs muss abgeschnitten werden, der muss raus. Muss eine Operation stattfinden, und die tut weh. All deine Liebhaber haben dich vergessen, sie fragen nicht nach dir. All diese heidnischen Nationen, an die sie sich gewandt haben, diese Götzen, an die sie sich gewandt haben. Und so ist es auch in unserem Leben. Diese falschen Dinge, für die wir leben und wo wir denken, hey, das ist so wichtig und das ist so groß. Wenn es wirklich drauf ankommt, bringen dir die gar nichts. Und oft merken wir das ja auch von Menschen, ja, diese Karriere, und du hast gedacht, du bist so wichtig in der Firma und kaum bist du krank, ja, bist du weg vom Fenster und abgeschossen und kein Hahn kräht mehr nach dir. Menschen machen solche Erfahrungen.
Im Sport genauso.
Ja, ist ein gutes Beispiel.
Da bist du gleich weg vom Fenster, bist du vergessen. Irgendwo
halt, ja. Denk an Michael Ballack, ne? Der war vom Kapitän und verletzt und dann weg vom Fenster und eigentlich keiner hat sich mehr so wirklich groß für ihn interessiert und ein Neuer ist da und oder die Trainer haben es ja noch schlimmer. Die, wenn eine Saison nicht so läuft, bist du wieder weg. Und also diese Liebhaber haben dich vergessen. Das ist oft so.
Aber Gott hat mich, vergisst dich nicht.
Sie fragen nicht nach dir. Denn ich habe dich verwundet, wie man einen Feind verwundet. Deine Züchtigung war grausam, um der Größe deiner Schuld willen, weil deine Sünden zahlreich sind. Also Gott kehrt Sünde nicht unter den Teppich, aber er züchtigt und er schlägt, um zu heilen. Es war ja damals so bei den Hirten, wenn ein Schäfchen immer wieder weggewandert ist von dem Hirten, hat der Hirte ihm ein Bein gebrochen, damit es nicht mehr weglaufen konnte. Und dann hat er es auf die Schulter genommen und getragen. Und bis das Bein geheilt war, ist das Schaf nicht mehr weggelaufen. Und
da habe ich irgendwo was gehört. Das hat einer
das ist, was Gott tut hier.
Dass Gott dir auch manchmal ein Bein brechen muss. Also ja, so wie das mit dem Schaf, dass er dich einsam so zur Ruhe in seine Gegenwart tragen kann oder so. Dass du nicht davonlaufen kannst. Ja, hat einer mal vielleicht irgendwo so das, den Eindruck gehabt, das so zu sagen.
Ja, und wir das haben ja diese Zeugnisse, ja. Wenn Patrick, der gesagt hat, ja, mein Unfall, wo ich jetzt im Rollstuhl sitze, das war der größte Segen in meinem Leben. Weil
oder die Joni.
Gott mich da zurückgeholt hat zu sich und in und dass er eine Frau gefunden hat und einfach viel Gutes passiert ist, ja, auch im Zuge von dem Ganzen. Aber er hat uns die zurückgebracht auf den
die Wege und
richtige Ausrichtung, genau, auf den richtigen Weg.
Das Vertrauen.
Oder Leute, die Firma ist pleite gegangen, habe ich auch schon gehört, Zeugnisse. Die sagen, hey, das war das Beste, was mir passieren konnte. Ich hatte mich so verrannt. Ich habe nur für die Firma gelebt, nur mich so in dieses weltliche Denken reinziehen lassen und ja. Weißt du, ein Teil von Gottes Züchtigung, vielleicht auch einfach Teil von Gottes Fürsorge, wenn er uns manchmal Dinge wegnimmt, die uns zu sehr einnehmen. Und dann sagt er, darum sollen alle, die dich fressen, gefressen werden und alle deine Bedränger sollen insgesamt in die Gefangenschaft gehen. Das hat er auch schon vorher gesagt, das Gericht über die Nationen, das er angekündigt hat und dass er auch Babylon richten wird. Oder Babel, um es genauer zu sagen. Und deine Plünderer sollen der Plünderung verfallen und alle, die dich beraubt haben, werde ich dem Raub preisgeben. Denn ich will dir Genesung bringen und dich von deinen Wunden heilen, spricht der Herr, weil man dich eine Verstoßene nennt. Das ist Zion, nach dem niemand fragt. Also die entlassene Braut, die geschiedene Ehebrecherin sozusagen. Aber Gott will sie wieder aufnehmen, er will dir Genesung bringen. Das erinnert mich an Jesaja 53, durch seine Striemen sind wir geheilt. Und die Beziehung mit Gott ist geheilt, vor allem wir sind geistlich geheilt davon. So spricht der Herr, siehe, ich will das Geschick der Zelte Jakobs wenden und über seinen Wohnungen will ich mich erbarmen. Und die Stadt wird auf ihrem Hügel wieder erbaut und der Palast wird an seinem rechten Platz stehen. Und Lobgesang und die Stimme der Spielenden soll wieder von ihnen ausgehen. Und ich will sie vermehren und sie werden sich nicht vermindern. Und ich will sie herrlich machen und sie werden nicht gering geachtet werden. Und seine Söhne werden sein wie früher und seine Gemeinde wird vor mir feststehen. Alle seine Unterdrücker aber werde ich heimsuchen. Und sein Mächtiger wird wieder aus ihm selbst sein und sein Herrscher aus seiner Mitte hervorgehen. Vielleicht eine messianische Vorausschau, vielleicht aber auch eine Vorausschau auf Zerubbabel, als sie aus dem Exil zurückgekommen sind und ja, der Statthalter, einer von ihnen, war ein Jude. Aber auch diese Verheißung, es sah so aus, als ist alles aus und Gott sagt, nee, es ist nicht alles aus. Und ich werde euch zurückbringen und ihr werdet wachsen, ihr werdet gering sein, ihr werdet groß sein. Wir haben dieses Motiv in Jesaja sehr stark gesehen, dass alle auf dieser Straße nach Zion ziehen und auch Hesekiel haben wir diese Bilder, ja, das Land wird größer sein, der Tempel wird größer sein, es kann gar nicht das Volk halten. Ich glaube auch letztendlich eine Verheißung, eine messianische Verheißung, das, was Gott in dem neuen Bund tut, wo die Heiden mit in Gottes Volk reinkommen und ja, wie es gesagt hat, dieses Reich Gottes ist wie ein Senfkorn oder wie ein kleines Samenkorn, das gesät wird und das aufgeht und das groß wächst und groß wird. Also so ein Motiv, was sich eigentlich so durch die ganze Bibel durchzieht, dieses Motiv der Wiederherstellung.
Die Trauerkleider ausgezogen und die Lobpreis oder den Lobgesang oder die Lobpreiskleider angezogen. Also so der Wechsel. Ja, das findet statt. Dass wir genau jetzt andere Kleider anhaben.
Ich denke auch am Römerbrief, Kapitel 9, 11, wo sagt der Paulus, das hat Gott sein Volk verworfen.
Ja.
Das hat damals auch so den Anschein gehabt, die ganzen Heiden bekehren sich und von den Juden nicht so viele. Und die Gemeinde hatte als judenchristliche Gemeinde begonnen. Ich glaube, Kapitel 11 ist es, oder? Mhm. Im falschen Brief, deswegen wundere ich mich gerade, dass ich es nicht finde.
Berufung der Heiden.
Hat denn Gott sein Volk verworfen? Ja, hier Kapitel 11, Vers 1. Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Auf gar keinen Fall. Und dann sagt er dann noch, ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Also, was auch so aussah, okay, wird Israel untergehen, sozusagen. Und Paulus sagt, nee Gott, es ist nicht das Ende. Ich bin ein Israelit und ich bin zu Jesus gekommen, vom Saulus zu Paulus und pflanzt nur die ganzen Heiden mit ein. Und es wächst und wächst über die Grenzen hinaus. Ich meine, wir haben ja das schon damals in dem alten Bund gehabt, dem Bund, den sie am Sinai geschlossen haben, da war ja auch eine gemischte Menge dabei. Also es ging ja nicht um Rasse oder nicht mal um ein Land. Sie hatten damals noch gar kein Land, die Nation Israel. Sie wurden da zu einer Nation, sie wurden zu einem Volk sozusagen, zu Gottes Volk. Es war keine rein ethnische Sache und es war auch keine lokale Angelegenheit. Nee, alle, die sich anschließen wollten, konnten Teil von Gottes Volk werden, egal wo sie herkommen. Und das hat sich nicht geändert, auch heute nicht.
Das ist das Gute, ja.
Gott hat Israel oder Juden nicht verstoßen. Es bekehren sich heute auch noch Juden zu Jesus. Ja. Aber eben auch viele Heiden und das ist gut und das Reich Gottes wächst. Und wächst. Und ich glaube, das ist so dieses Bild, was wir auch haben hier im Alten Testament von diesem wachsenden messianischen Reich, von dem Reich Gottes. Zacharja haben wir auch dieses Bild, wo er sagt, miss Jerusalem ab und wird alles größer, als es einmal war. Ein sehr prominentes Thema hier in den Propheten. Und sein Mächtiger wird wieder aus ihm selbst sein und sein Herrscher aus seiner Mitte hervorgehen. und ich will ihm Zutritt gewähren und er wird mir nahen. Wow, das ist eine tolle Verheißung, oder? Ich will ihm Zutritt verwehren. Hebräer 4. Wir dürfen mit Freimut vor dem Thron Gottes kommen. Zur rechtzeitigen Hilfe. Wir haben Zutritt. Wir dürfen uns Gott nahen in genau. Jesus, in dem, was er für uns getan hat. Ihr, die ihr ferne wart, schreibt der Paulus, seid nahe geworden. Und das ist eine wunderbare Sache. Also ich will ihm Zutritt verwehren und er wird sich mir nahen. Denn wer ist es, der sein Herz verpfändet, um zu mir zu nahen, spricht der Herr. Und ihr werdet mein Volk und ich werde euer Gott sein. Das war so eine Phrase, die bei der Hochzeit verwendet wurde. Ich will dein Mann sein und du sollst meine Frau sein. Und sie waren verheiratet. Also Gott sagt hier, ich werde dich wieder heiraten. Die
Ehebund.
Die verstoßene Ehebrecherin, die gezüchtigte Ehebrecherin, ich werde dich wieder heiraten. Wie Hosea haben ja dieses starke Bild, wo der Prophet selber es vorgelebt hat, seine untreue Frau ihr nachzugehen und sie immer wieder aufzunehmen. Und das ist die Verheißung, die Gott hier sagt. Ihr werdet mein Volk und ich werde euer Gott sein. Ich will euch wieder heiraten, sagt Gott. Und ihr dürft mir nahe sein. Ist das nicht schön? Ja. Und das hat er uns gesagt in Jesus, wir sind die Braut Christi. Wunderbares Bild, oder? Was gibt es Näheres als dieses Bild von einem Bräutigam und seiner Braut? Ich habe dich angenommen, du darfst dich mir nahen. Gottes Gnade.
Da spricht dann auch schon die Liebe heraus vom Herr Jesus, die wir dann genießen dürfen eigentlich jetzt. Ist schon cool. Und dass wir einen gnädigen Gott haben, ne? Absolut gnädig. Ist schon klasse.
Ja. Er ist heilig und gerecht, er wird Sünde richten, aber auf der anderen Seite ist er absolut liebevoll und gnädig. Und wir sehen auch beides hier im Alten Testament. Ja. Manchmal sagen Leute, ist nicht derselbe Gott? Ja, absolut. Wir haben einen neuen Bund, das macht einen Unterschied. Wir haben in Christus eine Gnade bekommen, eine neue Stellung. Aber Gott hat sich nicht verändert. Er war auch im Alten Testament schon ein gnädiger und barmherziger Gott. Das ist so eine Stelle, wo wir sein Herz ganz wunderbar sehen, finde ich. Siehe, ein Sturmwind des Herrn, sein Grimm ist hervorgebrochen, ein wirbelnder Sturmwind auf den Kopf der Gottlosen wirbelt er herab. Nicht wendet sich die Glut des Zornes des Herrn, bis er getan und bis er ausgeführt hat die Pläne seines Herzens. Am Ende der Tage werdet ihr das verstehen. Wenn das alles vorbei ist, wenn ihr zurückschaut, werdet ihr es verstehen.
Ja, steht ja auch dann im 1. Korinther 13, oder?
Ja, und es ist auch so in unserem Leben, ne? Wenn wir zurückschauen, so wie Josef gesagt hat, ihr habt es zum Bösen beabsichtigt, aber der Herr hat es zum Guten verwendet. Ja, die Züchtigung im Moment erscheint es uns nicht als Freude oder als angenehm, aber wenn wir zurückschauen, selbst diese Zeiten, werden wir verstehen, warum Gott Dinge zugelassen hat. Vielleicht ist es in der Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob wir hier alles verstehen werden. Ich glaube es eher nicht.
Ich glaube, uns würde Kopf platzen.
Die Gedanken, viel höher. Das gilt immer noch.
Aber Gott sagt, ich will dich bei mir haben und du darfst mir nahe sein. Und das ist unser Trost.
Aber das
gerade in schweren Zeiten.
Der Vorrat im neuen Bund ist, dass wir doch mehr den Willen Gottes und die Gedanken Gottes auch mehr nachvollziehen können. Das ist das Gute, dass wir ihm näher, also dass wir ihm näher sind einfach, dass wir uns ausstrecken können und er uns beten, um den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen oder mehr zu erkennen, dass er uns die Geheimnisse irgendwo dann auch mitteilt. Ja. Alten Bund den Propheten, macht nichts ohne, dass er es ihnen sagt und uns so auch ja uns im neuen Bund eigentlich noch viel mehr. durch seine Gnade. Ja, das ist schon schön.
Ja, schauen wir uns den neuen Bund an, Kapitel 31. In jener Zeit, spricht der Herr, werde ich der Gott aller Sippen Israels sein und sie werden mein Volk sein, das wiederhergestellte Volk. So spricht der Herr, das Volk derer, die dem Schwert entronnen sind, hat Gnade gefunden in der Wüste, als Israel wanderte, um zu seiner Ruhe zu kommen. Der Herr ist ihm von Ferne erschienen und jetzt spricht er zu dem Volk, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Und ich glaube, Gott sagt es jedem Einzelnen von uns. Bernd, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Zusammen mit ewiger Liebe habe ich dich lieb. Heike, mit ewiger Liebe liebe ich dich. Darum habe ich dir Güte bewahrt. Die Güte des Herrn, die Freundlichkeit des Herrn ist neu jeden Morgen, seine Barmherzigkeit. Ich will dich wieder bauen und du wirst gebaut sein, Jungfrau Israel. Oh, das sagt er zur Ehebrecherin. Nennt sie Jungfrau Israel, du wirst wieder gebaut sein. Das sagt er zu uns in Christus. Sind wir bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Wir sind wie die Jungfrau, wie die Heiligen, die wir in der Offenbarung sehen, die bekleidet sind mit weißen Kleidern vor Gott. Das ist unglaublich. Ne? Wir sind diese Ehebrecher, diese Götzendiener, diese Sünder. Und Gott spricht uns an in Christus, in seiner Gnade, als Jungfrau. Was für ein wunderschönes Herz wir hier sehen von Gott. Du wirst gebaut sein, Jungfrau Israel. Du wirst dich wieder mit deinen Tamburinen schmücken und ausziehen im Reigen der Tanzenden, der Freude und Feier. Alles wird wieder heil, alles wird wieder gut sein. Du wirst wieder Weinberge pflanzen auf den Bergen Samarias. Die Pflanzer werden pflanzen und genießen. Denn es wird einen Tag gehen, an dem die Wächter auf dem Gebirge Ephraim rufen, macht euch auf und lasst uns nach Zion hinaufziehen zum Haus. Nee, das war in Jesaja, gell? Also zum Herrn, genau, unserem Gott.
Ja.
Lasst uns nach Zion hinaufziehen zum Herrn, unserem Gott. Also diese Wächter, die sie gewarnt haben vor den Feinden, die gegen sie kommen, werden jetzt sagen, nee, keine Gefahr, komm, lasst uns hinaufziehen zum Haus oder zum Herrn, unserem Gott, nach Zion. Dasselbe wie das Haus des Herrn. Eigentlich, lasst uns Gemeinschaft haben mit Gott. Denn so spricht der Herr, jubelt über Jakob mit Freuden und jauchzt über das Haupt der Nationen. Verkündet, Lob singt und sprecht, gerettet hat der Herr sein Volk, den Rest Israels, also das Haupt der Nationen, wieder die Wichtigsten, die oben sind, nicht die Loser sind, verkündet, Lob singt und spricht, gerettet hat der Herr sein Volk, den Rest Israels. Er hat immer einen Überrest, den er rettet. Siehe, ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens und sammle sie aus dem äußersten Ende der Erde, unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende, sie alle zusammen. Als eine große Volksversammlung kehren sie hierher zurück. Also sogar die Schwächsten, die Lahmen und die Blinden. Das erinnert mich an den Korintherbrief. Nicht viele Noble hat Gott erwählt, nicht viele Weise dieser Welt, sondern die Törichten der Welt. Wir sind so ein Krankenhaus in der Gemeinde. Da kommen die Lahmen und die Blinden und wir kommen zusammen und Gott sammelt uns neu und er heilt uns und stellt wieder her. Als eine große Volksversammlung kehren sie hierher zurück. Mit Weinen kommen sie und unter Flehen führe ich sie. Ich bringe sie zu Wasserbächen auf einem ebenen Weg, auf dem sie nicht stürzen. Denn ich bin Israel wieder zum Vater geworden und Ephraim ist mein Erstgeborener. Wir hatten das Bild von dem betrogenen Ehemann, der seine Frau wieder aufnimmt und sie Jungfrau nennt. Jetzt haben wir das Bild von einem Vater, der seinen Sohn adoptiert oder wieder adoptiert und sagt, du bist mein Erstgeborener. Erstgeborener hatte alle Rechte. Also ich setze dich ein wieder als meinen Sohn mit allen Rechten, allen Vorrechten. Erstgeborene war der Erbe, der Haupterbe natürlich. Das sind alles Bilder auch für das, was wir in Jesus haben. Wir sind Miterben mit Christus. Wir sind adoptiert in ihm. Und das ist unglaublich, dass wir zum Herrn aufschauen können, zum allmächtigen Gott und sagen dürfen, aber Papa. Römer 8. Und das, was der Geist Gottes in unserem Herzen wirkt, das ist der neue Bund. Diese persönliche Beziehung, diese persönliche Nähe zu Gott als meinem Papa. Sehr vertrautes Bild. Hör das Wort des Herrn in Nationen und meldet es auf den fernen Inseln und sagt, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Erde. Das Bild von dem Mann, der seine Frau aufnimmt, von dem Vater, der seinen Sohn aufnimmt, den verlorenen Sohn vielleicht. Und jetzt haben wir das Bild von dem Hirten, der seine Herde, die weggelaufen ist, wieder einsammelt. Haben wir auch im Neuen Testament. Der Hirte, der die 99 Schafe zurücklässt und dem einem verlorenen Schäfchen nachgeht. Dem einem Sünder, den er zurückbringt. Das ist Gottes Herz, das ist Jesu Herz. Denn der Herr hat Jakob losgekauft und hat ihn erlöst aus der Hand dessen, der stärker war als er. Loskaufen, erlösen, das ist dieses Bild von Befreien. Erlösung, wir sind befreit, wir sind losgekauft aus unserer Schuld, die uns von Gott trennt, aus der Sklaverei, der Sünde, aus all diesen Dingen. Und er will uns fortwährend erlösen, frei machen von diesen alten Angewohnheiten, die uns noch binden und süchten, all diesen Dingen. Und ich mag das, du hast ihn erlöst aus der Hand dessen, der stärker war als er. So Dinge in deinem Leben, wo du denkst, war das ist stärker als ich. Sonntag hat man es davon, oder? Unser Fleisch. Das, was ich nicht tun will, das tue ich. Und was ich gerne tun möchte, das tue ich nicht, sagt der Paulus, ich elender Mensch, der ich bin. Ja, das ist stärker, diese sündigen Impulse in meinem Leben, als ich. Aber es gibt ein Gesetz, Römer 8, Vers 1, das stärker ist als das
Geist des Lebens, ja.
Gesetz der Sünde und des Todes. Und das ist das, was Jesus Christus uns gebracht hat. Und in ihm können wir erlöst sein und befreit werden von dem, was stärker ist als wir. Und sie werden kommen und jubeln auf der Höhe Zions und herbeiströmen zu all dem Guten des Herrn, zum Korn, zum Moos, zum Öl und zu den jungen Schafen und Rindern. Und ihre Seele wird sein wie ein bewässerter Garten und sie werden nicht mehr länger verschmachten. Also hier ein Bild von Zufriedenheit, von Überfluss, von Heil. Dann wird die Jungfrau sich erfreuen im Reigen, junge Männer und Greise miteinander. Wir werden zusammen feiern und ich will ihre Trauer in Freude verwandeln und will sie trösten und erfreuen in ihrem Kummer. Und ich will die Seele der Priester mit Fett laben und mein Volk wird sich an all meinem Guten sättigen, spricht der Herr. Also, es wird Überfluss sein, genug Tiere zum Opfern, die Priester können sich laben an ihren besten Stücken nach dem Herrn. Also ein Bild von Segen, von Heil. Mein Volk wird sich an all meinem Guten sättigen, spricht der Herr. So spricht der Herr, horch. In Rama hört man Totenklage, bitteres Weinen. Rahel beweint ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, weil sie nicht mehr da sind. Das ist der gegenwärtige Zustand. Rahel, Mutter von zwei wichtigen Stämmen in Israel. Josef und Benjamin. Sie beweint ihre Kinder, die da in die Verbannung ziehen müssen, die von den Babyloniern dahin geschlachtet werden und versklavt werden. Sie weint um sie. Interessant, im Matthäus-Evangelium wird das zitiert.
Herodes, Kindermord.
Als Herodes die Kinder,
hat töten lassen, ja.
Ermorden ließ. Also so ein Bild im Alten Testament, so eine Parallele, könnten wir sagen. Es ist ganz witzig, das Matthäus-Evangelium zu studieren. Mal so die ersten zwei Kapitel und sich die ganzen Prophetien anschauen. Wir haben das mal gemacht in unserem Bibelworkshop, als es um Prophetie ging, immer anzuschauen, wo steht es, wurde erfüllt, wie geschrieben steht. Na, manche Leute sagen, ist ganz klar, alles erfüllt sich wortwörtlich, was im Alten Testament verheißen wurde. Also das ist jetzt so eine Verheißung, da ist nicht viel wortwörtlich dran. Ne? Wenn wir in den Kontext schauen, weint hier bildlich Rahel um ihre Kinder, die in die Verbannung nach Babylon gehen. Aber diese Trauer ist eine Parallele. Die Mütter, die ihre Kinder beweinen, die von Herodes und seinen Soldaten umgebracht wurden. Also wir finden ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie sich so Prophetien erfüllen. Manche wörtlich, ziemlich wörtlich, aber andere eher so ein Typus, der sich erfüllt, bildlich. Hier ist es eher, ich weiß nicht, wie man sagen soll, eine emotionale Parallele.
Er beschreibt vielleicht diesen Zustand, aber dann quasi gibt es eine zweifache Erfüllung. Aber das weiß er wahrscheinlich nicht, dass das geschieht unter Herodes.
Also ich glaube, der hätte nie...
Der hätte jetzt nicht dran gedacht.
An Herodes gedacht. Ja, ja. Ich glaube, niemand damals hätte an die Rahel gedacht, an die Situation, wenn nicht der inspirierte Schreiber des Neuen Testaments, Matthäus, der inspirierte Apostel, den Zusammenhang gesehen hätte und gesagt hätte, okay, hier erfüllt sich diese Prophetie. Wir haben einige solche Stellen im Neuen Testament, wo wir sagen würden, ja, wenn wir jetzt hier das Alte Testament gelesen hätten, wäre man nie auf die Idee gekommen, dass das eine Prophetie auf das ist, auf diese geistliche Erfüllung. Und deswegen müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein mit so Pauschalantworten und alles so, wollen ja immer alles recht einfach machen und schön. Und manchmal schlagen wir da über die Stränge. Also, ich habe das früher auch mal gesagt, ja, alles erfüllt sich immer wörtlich, aber dann, wenn man ein bisschen weiter liest und mal wirklich Parallelstellen anschaut, merkt man, nee, also ganz so einfach ist es auch nicht. Deswegen ist Prophetie auch immer nicht immer so ganz so einfach auszulegen und zu sagen, es muss sich immer alles ganz wortwörtlich erfüllen. Wir sehen einiges im Neuen Testament, wo gesagt wird, da wurde erfüllt und es ist eher eine geistliche Erfüllung oder eine Erfüllung durch einfach ein Bild oder so ein Typus im Alten Testament. Ein Schatten heißt es im Neuen Testament. So spricht der Herr, halte deine Stimme zurück von Weinen und deine Augen von Tränen, denn es gibt Lohn für deine Mühe, spricht der Herr. Sie werden aus dem Land des Feindes zurückkehren. Und Hoffnung ist da für deine Zukunft, spricht der Herr, und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Interessant, dass Gott es beiden sagt. Er sagt den Verbannten in Babylon, haben wir letztes Mal gesehen, im Kapitel 29. Ihr werdet 70 Jahre hier sein, aber suche der Stadt Bestes. Baut auf, pflanzt euch Weinberge an, gründet Familien. Und genauso sagt er hier den Zurückgebliebenen, ich weiß nicht, ob Rahel hier ein Bild ist für die Mütter, die ihre Kinder beweinen, vielleicht die Frauen, die zurückbleiben, wo ihre Kinder in die Sklaverei geführt werden. Und er sagt ihnen, es gibt einen Lohn für deine Mühe, so würde ich das zumindest hier lesen, sie werden aus dem Land der Feinde zurückkehren. Also nicht alles die Hände fallen lassen, es ist alles umsonst, es macht alles keinen Sinn. Manchmal haben wir ja auch solche Anflüchte, so depressive. Wie furchtbar ist die Welt. Ich setze mich in meine Höhle und warte, bis alles im Bach runtergeht und bis Jesus wiederkommt. Und er sagt, nee, es gibt einen Lohn für deine Mühe.
Das ist gleich der Trost auf den Vers 15, gleich im nächsten Vers. Der Trost Gottes spricht ja dann gleich rein in die Situation. Also lass es, weine nicht, sondern ja, deine Mühe wird, deine Tränen werden getrocknet, und das ist ja auch in Offenbarung, er wird abtrocknen, alle Tränen, das ist ja auch das Bild, dass ja, diese Freude wiederhergestellt wird.
Also diese Trauer über den Verlust.
Genau,
Trost. Auch, ne? Trost, sie will sich nicht trösten lassen. Und das ist manchmal, sieht man das auch bei Menschen, die, ich meine, es ist sehr gut, wenn wir trauern, wenn wir jemanden verloren haben, ein Leben, aber es gibt Menschen, die sich nicht trösten lassen, und irgendwann wird es ungesund, wenn man hängen bleibt an diesem Verlust.
Ja. Tritt man sich im Kreis.
Und das sich nur darum dreht und ins dieses Selbstmitleid verfällt und ja, in eine ungute Art und Weise. Und ich denke, das können wir uns so geistig vielleicht auch mitnehmen aus dem Vers. Gott ist da. Wir dürfen uns trösten lassen. Er will uns trösten. Er hat uns den Tröster geschickt, den Beistand. Ja. Da heißt sogar der Tröster. Und das Leben geht weiter. Und es gibt auch einen Lohn für deine Mühe. Also bleib nicht in deinem Loch. Ja. Und Hoffnung ist da für deine Zukunft, spricht der Herr. Und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Also er spricht auch den Zurückgebliebenen Hoffnung zu. Ist nicht alles zu Ende. Deutlich habe ich Ephraim wehklagen hören. Du hast mich gezüchtigt, und ich wurde gezüchtigt wie ein nicht ans Joch gewöhntes Kalb. Auch ein interessantes Bild. Das tut einem Kalb besonders weh. Das verwöhnte Kalb sozusagen, das zum ersten Mal in ein Joch eingespannt wird. Vielleicht ein Kind, das zum ersten Mal gezüchtigt wird, ist mal eine ganz neue Erfahrung. Schmerz vielleicht besonders. Lass mich umkehren, dass ich umkehre, denn du, Herr, bist mein Gott. Und genau das wollte Gott. Sie zur Buße führen, sie zur Umkehr führen, und er wartet eigentlich nur darauf. Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue, und nachdem ich zur Erkenntnis gelangt bin, schlage ich mir auf die Hüften. Ich schäme mich, und ich bin auch zu Schanden geworden, denn ich trage die Schmach meiner Jugend. Also hier Sünden, Erkenntnis, Buße, Umkehr. Und all das hat Gott auch bewirkt durch Babylon, durch die Gefangenschaft, durch die Verbannung. Diese Züchtigung hat ein Ziel gehabt. Es ist nicht einfach, dass Gott das Bild von dem strafenden Gott, der einfach nur draufhaut. Das ist ein total falsches Bild. Gottes Züchtigung hat ein Ziel. Da ist eine gute Absicht drinnen, zur Umkehr zu bringen, zur Erkenntnis zu bringen, auch zur Scham zu bringen. Ich schäme mich für das, was ich getan habe, und manchmal, wir haben Dinge getan, für die wir uns wirklich schämen dürfen auch, und das ist okay, das ist gut, aber wir dürfen auch umkehren und Vergebung finden. Ist mir Ephraim ein teurer Sohn oder ein Kind, an dem ich Freude habe, denn so oft ich auch gegen ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Also dieser rebellische Sohn, aber so oft ich gegen ihn geredet habe, ich muss immer wieder an ihn denken, das ist das Herz seines Papas. Und ich kenne so Zeugnisse auch von Vätern, die ihre Söhne wirklich für eine Zeit lang aus dem Haus werfen mussten, weil die in Drogen oder sonstiges, die sagen mussten, hey, du hast noch kleine Geschwister, das geht nicht, du kannst so nicht leben in meinem Haus. Du kannst so nicht leben. Manchmal müssen wir das als Gemeinde sagen, du kannst so nicht leben in dieser, unserer geistlichen Familie. Wenn du nicht leben willst wie ein Christ, dann bezeichne dich auch nicht als kleiner Christus, ja, als Nachfolger von Jesus. Dann hier ist die Tür, ich hoffe, dass ich das nie tun muss. Aber das gebrochene Herz eines Vaters, der züchtigen muss. Manchmal sagen wir, das tut mir mehr weh als dir. Ne? Aber
also Kinder züchtigen, finde ich, das hat mir immer weh getan. Eigentlich schon.
Aber ich muss doch immer wieder an ihm denken, das ist das Vaterherz Gottes, auch für uns. Das sehen wir in diesem Gleichnis von dem verlorenen Sohn ja so schön illustriert. Der Vater, der da steht und wartet, dass sein Sohn zurückkommt, und dann rennt er ihm entgegen. Darum ist mein Innerstes um ihn erregt. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Wir haben so einen wunderbaren Gott. Also wirklich eine Ermutigung an jeden, der auf die Nase gefallen ist, der in Sünde gefallen ist. Bleib nicht liegen, steh wieder auf, du darfst zurückkommen. Der Vater wartet mit offenen Armen, er wird dich nicht verdammen. Er hat deine Sünde schon verdammt und gerichtet in Jesus. Er wird dich wieder annehmen. Und selbst wenn du dich so elend fühlst und verdammt fühlst, und ich kenne das auch, aber Gottes Barmherzigkeit ist so viel größer, als wir das uns das überhaupt vorstellen können. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Das ist das Herz eines Vaters. Ein Sohn, der umkehrt. Welcher Vater würde nicht annehmen? Wie viel mehr Gott, von dem alle Vaterschaft abstammt. Richte dir Wegweiser auf, setze dir Wegzeichen, richte dein Herz auf die Straße, auf den Weg, den du gegangen bist. Kehre um, Jungfrau Israel, kehre um in diese deine Städte, komm nach Haus. Wie lange willst du dich hin und her wenden, du abtrünnige Tochter? Denn der Herr hat ein Neues geschaffen auf der Erde. Die Frau wird den Mann umgeben. Und das ist ein bisschen ein schwieriger Vers. Vielleicht bedeutet es einfach ein Bild für die Hochzeit. Die Frau wird den Mann umgeben. Manche haben hier drin sogar die Menschwerdung Jesu, die Inkarnation gesehen. Die Frau wird den Mann beschützen, in dem Sinn auch. Gott wurde Mensch, Gott wurde ein Sohn, von seiner Mutter beschützt wurde. Also manche lesen das hier rein.
In neues Leben, also ich habe heute Morgen das im neuen Leben gelesen, und da stand sogar so mehr umwerben, dass die Frau den Mann umwirbt. Also ich weiß nicht, ist halt ein bisschen anders da übersetzt, aber ich fand es interessant, dass also Gott hat sich jetzt immer um uns geworben, und jetzt fangen wir auch mal an, umgekehrt uns nach Gott zu sehen oder ihn zu umwerben.
Also es gibt wohl unterschiedliche Bedeutungen auch von diesem. Also ich habe auch gelesen, dass es mit Beschützen etwas zu tun haben kann, aber gut. Vielleicht ist es wirklich die einfachste Interpretation, zu sagen, es geht wirklich um im Kontext auch, die Abtrünnige kommt zurück und die Ehe wird erneuert. So spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels. Dieses Wort wird man widersprechen im Land Juda und in seinen Städten, wenn ich ihr Geschick wende. Der Herr segne dich, du Weide der Gerechtigkeit, du heiliger Berg. Und Juda und alle seine Städte werden miteinander darin wohnen, bauen, und die, die mit der Herde umherziehen. Denn ich habe die erschöpfte Seele reichlich getränkt und jede schmachtende Seele erfüllt. Wiederherstellung, Heil. Das haben wir auch erlebt, als wir zu Jesus gekommen sind. Also ich kann dir sagen, Jesus hat meine schmachtende Seele erfüllt. Getränkt, das habe ich wirklich körperlich spüren können, dieser Friede, diese Gemeinschaft mit Gott, diese Zufriedenheit auch. Und manchmal später kämpfen wir wieder drum um die Zufriedenheit, weil wir es als selbstverständlich nehmen. Darum heißt es, ich wache auf und sah umher, mein Schlaf war mir köstlich gewesen. Also deswegen glauben manche, dass er geschlafen hat, der Jeremia, hier mal kurz aufwacht. Und der Schlaf war mir köstlich gewesen, weil er so wunderbare Dinge gesehen hat, prophetisch. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da sehe ich das Haus Israel und das Haus Juda, Samen von Menschen und Samen von Vieh. Und es wird geschehen, wie ich über sie gewacht habe, um auszureißen, abzubrechen, niederzureißen, zugrunde zu richten und zu vernichten. Ebenso werde ich über sie wachen, um zu bauen und zu bepflanzen, spricht der Herr. In jenen Tagen wird man nicht mehr sagen, die Väter haben unreife Trauben gegessen und die Zähne der Söhne sind stumpf geworden, sondern jeder wird wegen seiner Schuld sterben. Jeder Mensch, der unreife Trauben isst, dessen Zähne sollen stumpf werden. Also hier offensichtlich ein Bild für ihre Sünde. Also die Söhne wurden mit den Vätern gezüchtigt wegen der Schuld ihrer Väter. Erinnert an Hesekiel 18, wo der Prophet auch sagt, die Söhne sollen nicht an der Schuld ihrer Väter mittragen, sondern jeder an seiner eigenen Schuld.
Es gibt keine Generationspflege in dem Sinn.
Genau.
Das, ja.
Aber Gott will auch wieder pflanzen und wieder aufbauen und praktisch sein Volk sehen, wie Samen wieder einsehen. Und machen wir noch einen neuen Bund fertig. Habt ihr noch
ein
paar Minuten? Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Alte Bund, Bund Gesetzes, haltet die Gebote, haltet das Gesetz. Wir können die Gebote nicht halten, so gerne wir das gerne möchten. Ist uns Menschen unmöglich, perfekt zu leben. Und diesen Bund haben sie gebrochen.
Um welchen Bund geht es da eigentlich?
Um den alten Bund? Also wenn man, Hebräerbrief dazu lesen, Hebräer 10, Hebräer 8, Hebräer 10, da wird diese Stelle zitiert. Und da geht es auch genau darum, Jesus ist ein besserer Mittler, Gott hat einen besseren Bund gegeben. Deswegen heißt, ich glaube, Ende von Kapitel 8 im Hebräerbrief, das Alte ist am Vergehen. Also das Alte ist aufgelöst, also gerade in dem Kontext auch dieser Bund, der auf Opfer beruht und muss dann Opfer dir bringen für Sünde, das haben sie auch nicht gehalten. Offensichtlich immer, wir wissen, sie haben die Sabbatjahre nicht gehalten. Deswegen hat der Herr gesagt, 70 Jahre schicke ich euch in die Verbannung, damit das Land die Sabbate ersetzt bekommen. Also sie haben diesen ersten Bund des Gesetzes nicht gehalten. Und der Unterschied, ein paar Unterschiede, aber der erste Unterschied ist, es wird nicht nur ein äußerliches Gesetz sein, was von außen aus uns herangetragen wird. Das sollst du tun, das darfst du tun, das darfst du nicht tun, die Opfer musst du bringen. All diese äußeren Handlungen, sondern es wird aufs Herz geschrieben sein. Ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Das ist der erste Unterschied. Nimm mal etwas, was von außen nur an uns herangetragen wird, Anforderungen, Gebote, Verbote, Rituale, sondern es ist in unser Herz geschrieben. Gott verändert unser Herz. An einer anderen Stelle, anderer Prophet sagt er, ich werde euer steinernes Herz rausgeben und ich werde euch ein Herz aus Fleisch geben. Dasselbe Bild, Gott erneuert unser Herz. Eine neue Geburt, sagt Jesus im Neuen Testament. Und das haben wir erfahren, als wir diese neue Geburt erlebt haben, durch den Geist Gottes, haben wir eine neue Natur bekommen, neue Impulse auch. Ich will jetzt Gott gefallen, ich will Und das ist der Unterschied. Ich will seine Gebote halten. Es ist nicht mehr nur was, was von außen herangetragen wird, als Anforderungen, als Gesetz, sondern es ist was, was ich von innen heraus tun will. Da hat Gott mein Herz verändert. Das ist das eine, was er verheißt. Und wir merken das ja auch. Also manchmal muss ich Leute bekehren, die so aus dem ganz nicht christlichen Hintergrund kommen und auch nicht sozialisiert wurden und auch ganz anders leben. Von mir aus in wilder Ehe zusammen. Und ohne dass man was sagt, die dann kommen und sagen, hey, wir wollen heiraten, irgendwie, das fühlt sich nicht mehr richtig an, dass wir einfach so zusammen wohnen. Und sagst, okay, woher hast du das? Nein, es ist einfach ja, der Heilige Geist im Herzen. Und das Gesetz, die Gebote haben für uns jetzt eigentlich nur mehr Kontrollcharakter sozusagen. Ob wir richtig auf den Geist hören, der in uns wohnt.
Ich denke auch, dass der Herr hat es auch in jeden reingepflanzt. Also ich denke schon, eigentlich, dass jeder schon weiß, was Recht und Unrecht ist. Ja, ja. Denke ich schon.
Klar, unser Gewissen auch, ne? Ja. Das sehen wir schon im Hiob, wird das gesagt. Ne?
Also ja, bloß manche wissen halt das nicht, sage ich jetzt mal. Sie wissen schon, ja, aber sie tun es nicht anwenden. Das ist halt. Das kannst du nur mit Hilfe vom Herr Jesus. Wenn du das nicht hast, geht das nicht, ne? Denke ich.
Ja, wir haben schon auch noch was weiteres Neues bekommen. Also ich glaube, bevor ich Christ war, habe ich auch schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Aber eigentlich wollte ich sündigen. Und das ist der Unterschied, glaube ich. Der Paulus sagt im Römer 7, den Kampf, den wir jetzt haben, ist, sagt in meinem Denken, in meinem Herzen, in meiner Gesinnung, will ich das Gute tun, aber mein Fleisch, ja, will,
klar, aber will das Schlechte haben wir, tun. Wir haben ja eine Bremse, ja, und also in dem Fall der Herr Jesus. Und wir können uns daran erinnern, was er für uns getan hat, aber wenn du nicht gläubig bist, dann denkst du, ja gut, dann wähle ich doch lieber den anderen Weg oder so, ja.
Hast du auch die Kraft gar nicht, dann anders zu leben, ne? Du hast nicht die Kraft, nicht zu sündigen.
Oder? Ja, für mich kommt auch der Heilige Geist, die dritte Person ins Spiel, weil es glauben auch Menschen an Jesus, lesen auch die Bibel. Aber es geht ja darum, in seinem Sinn zu denken, zu fühlen.
Das ist also ja in dir.
Ja, dieses Gesetz des Geistes des Lebens oder dieses Jesus sagt, die sind meine Brüder und Schwestern, die den Willen des Vaters tun. Einfach, dass wir fühlen, denken, handeln, so wie er es tut. Ich denke, das können wir nur, weil der Heilige Geist jetzt auch in uns wohnen will.
Genau, und der Vater und Jesus haben ja Wohnung genommen durch den Heiligen Geist in uns. Ja. Ganze Fülle, also die Gottheit lebt ja in uns. Und das ist ja unser, und das ist ja alles schon gesät. Also die Früchte des Geistes sind ja schon gesät. Es liegt an mir. Genau. Ob die jetzt aufwachsen in meinem Leben, die Liebe Gottes, sie ist ausgegossen, aber du kannst die Liebe auch nicht leben, du kannst dich entscheiden.
Du musst dich auch dafür entscheiden.
Du musst dich dafür entscheiden, in dieser Liebe zu leben. Aber sie ist schon, das ist alles schon da. Und das hast du als Mensch, der in der Welt ist,
nicht klar.
Das geht einfach nicht.
Weil ich glaube, also was der Unterschied ist ganz einfach das, wenn wir sündigen, ja, dann trauern wir. Das dann macht die Welt das nicht.
Dann, ja, dann hast du,
das
ja,
ist der, das ist der so ganz leid, große Unterschied, denke ich.
Genau, und anderen, die gehen, das ist dann abgestumpft. Das ist so zum Beispiel, wie wenn, also so abgestumpft ist, wenn jemand, da habe ich mal sowas gelesen, hat einer so heißen Kaffee immer getrunken. Das hätte nie, der ist über 80 gewesen, das hat ihm nichts ausgemacht. Also diese Speiseröhre war irgendwo schon so dran gewöhnt. Wenn du das machst, würde das, ja, und das Empfindsame, dass der war abgestumpft, der hat keine Reaktion mehr gehabt. Wenn du das aber jetzt trinkst, dann, ja, das ist ungefähr so, dein Gewissen ist dann sofort, und bei dem anderen, der hat da überhaupt nichts mehr gemerkt, der hat dann, war ihm egal quasi. Hat dann keine, keine Gefühle mehr gehabt in dem Sinn.
Und das ist halt im Johannes, schreibt uns im Johannesbrief, seine Gebote sind nicht schwer. Warum? Weil der Geist Gottes in uns wohnt, weil wir sie ja eigentlich tun wollen. Und ich denke, das ist so der Unterschied. Vor Jesus habe ich auch ein schlechtes Gewissen gehabt, aber das hat mich eigentlich eher genervt, ne? Weil es war so dieses Gebot von außen oder dieses Gesetz, was ja schon natürlich jeder hat. Mhm. Aber jetzt der Unterschied ist, durch den Geist Gottes will ich eigentlich das Richtige tun. Und der Paulus schreibt dann, okay, ich bin zerrissen, ich tue es dann doch nicht, aber eigentlich in meinem Geist, in meinem Herzen will ich es. Und da kommt der Geist Gottes rein. Hier, ich hatte an Römer 8 gedacht, die durch den Geist geleitet werden, die sind die Kinder Gottes. Oder Galaterbrief, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen.
Das ist für mich sogar noch ein Schritt weiter. Also, dass man neben dem, dass man ein schlechtes Gewissen hat und traurig ist oder es nicht mehr machen will, dass man an sich erleben darf, ich muss nicht mehr rauchen. Nicht, weil ich das jetzt mir fest vorgenommen habe, weil ich das jetzt geschafft habe, sondern weil ich es mal ganz ehrlich, also ich habe das jetzt so gemacht, ich habe gesagt, Herr, ich möchte es nicht mehr mit der Zigarette, aber ich schaffe es nicht. Ich gebe zu, ich schaffe es nicht. Und ich muss euch sagen, er hat es jetzt einfach mir geschenkt, dass ich in Situationen kam, wo ich hätte schon gern mitgeraucht und dann kam aber eine Situation, war nur noch eine Zigarette da, ich habe gesehen, der andere würde sie auch gern rauchen und ich habe plötzlich gemerkt, ich muss es gar nicht mehr tun. Und, aber das war nett, weil ich das mir erarbeitet habe. Ja, ich verstehe jeden Zigarettenabhängigen, Alkoholiker oder was weiß ich, weil, aber ich bin einfach mal ehrlich zum Herrn und habe gesagt, Herr, wenn du mich jetzt davon nicht erlöst, bin ich nicht erlöst. Das ist für mich noch ein Schritt weiter, dass wir auch Dinge geschenkt bekommen einfach. Viele Dinge in meinem Leben, die ich geschenkt bekommen habe, ja, ob das in der Kindererziehung ist oder jetzt eine Schulsituation, ich bin von Herrn und gesagt, Herr, wenn du jetzt hier nicht die Herrschaft übernimmst, durch mich, weil du in mir wohnst, ich gehe mit der ganzen Klasse, ich gehe unter. Das wird ein Chaoshaufen, ich kriege das aus mir heraus, mit meiner Pädagogik, mit dem, was ich bin, kriege ich das nicht hin. Ja. Und plötzlich schenkt der Herr mir Weisheit, wie gehst du mit dem um, was braucht es das? Ich mache plötzlich andere Dinge, ich kann Rollen verändern oder in meiner Ehe, ne? Immer diese ewig gleichen Gespräche, die ewig gleichen Probleme. Und immer da, wo ich es schaffe, zu sagen, ich schluss jetzt, nicht zum 100.000 Mal, bitte schenk du mal Erneuerung jetzt, lass mich anders sein. Und ich merke immer, das Schöne ist, wenn, das ist für mich auch Buße, wenn man einfach mal zum Herrn sagt, hey, ich kapituliere. Und jetzt endlich übernimm du mal die Herrschaft. Weil ich glaube, dass ich viel zu oft noch selber so die Dinge manage. Ja, und ich kapituliere. Ja. Und das ist einfach so ein Geheimnis, dass man dann, wenn man so erleben darf. Ne?
Und so aus dem Geist, aus der Beziehung mit Gott zu leben letztendlich auch. Ja. Ne? Und ich denke, dass wir es noch viel mehr, betonen müssen.
Ja.
Weil eigentlich, Paulus sagt uns im Römerbrief, das Gesetz ist für die Gesetzlosen da. Ne? Ja. Oder Galaterbrief oder beide. Ja. Ich habe die genaue Stelle jetzt an dem Kopf. Aber das Gesetz ist eigentlich für die Gesetzlosen da. Sagst, okay, hier, dass du erkennst, dass du gesündigt hast. Aber eigentlich brauchen wir, die im Geist waren, brauchen das Gesetz nicht.
Ja.
Wenn wir einfach auf den Geist hören würden, ja, so wie manchmal Leute kommen und sagen, hey, zum Beispiel, wir wollen heiraten, weil es fühlt sich nicht mehr richtig an, so. Das ist einfach der Heilige Geist in ihrem Herzen, der sie führt. Eigentlich bräuchten sie nur das Gesetz, dass ich dann mit der Bibel komme und sage, ja, hey, weil das ist ja eigentlich Sünde so. Und nee, weil der Heilige Geist führt sie schon. Und das ist eigentlich der neue Bund. Und das ist der Unterschied. Ne? Ich brauche das Gesetz, brauche ich dann eigentlich für die, die gesetzlos leben, die ich zurechtweisen muss und sage, eigentlich, du lässt dich gerade nicht vom Geist leiten, weil du lebst gerade in Sünde und hey, guck mal hier, was das Gesetz sagt, hier, dass du wieder den Maßstab hast, das zu schärfen. Aber eigentlich bestätigt das ja das, was der Geist, wie der Geist uns leitet. Und diese Abhängigkeit vom Heiligen Geist zu lernen und darin zu leben, das ist schon...
So der Zuchtmeister auf Christus hin, so drückt er sich da aus, in Galaterbrief war das Gesetz. Nur das Christus, das Gesetz, das Ende, wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Oder die Liebe ist das Gesetz, das Erfüllung. Also auf Christus hin gewiesen. Und er hat das erfüllte Gesetz und wir haben diese Gnade bekommen als Austausch. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter dieser Gnade dann.
Gut, das ist das Gesetz auf ihr Herz geschrieben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinem Nächsten oder seinem Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Ich denke, das sind immer zwei Sachen. Das eine ist, alle werden den Herrn erkennen. Also nicht mehr diese Mittler, wie es damals war, diese Priesterklasse. Die Leute sind zu den Priestern gegangen, der Priester ist für die Leute zu Gott gegangen oder sie sind zu Mose gegangen und Mose ist zu Gott gegangen, also diesen menschlichen Mittler dazwischen. Du konntest nicht so diesen direkten Kontakt mit Gott haben, sondern es ging immer über andere. Und das ist auch ein Unterschied. Wir haben einen besseren Mittler, nämlich Gott selbst. Jesus hat uns versöhnt mit dem Vater und zwar ein für alle Mal. Und deswegen können wir alle, und Johannes spricht auch davon, wir werden gelehrt. Die Salbung, die wir empfangen haben, der Heilige Geist, lehrt uns alle Dinge. Und klar, es gibt Lehrer auch, die eine Gabe haben und Gott lehrt, der Heilige Geist lehrt uns auch durch Lehrer, aber es ist nicht so im Alten Testament, dass wir abhängig sind davon. Wir können, glaube ich, auch in der Bibel lesen und der Herr lehrt uns ganz persönlich. Also wir haben eine direkte Beziehung mit dem Herrn, keine indirekte mehr. Und zwar alle. Damals in Israel, nächste Woche, am Sonntag, nächsten Sonntag werden wir es lesen, dass Gott seinen Geist auf 70 Älteste gelegt hat. Mose wurde zu viel, dann halt auf 70. Dann waren die 70 sozusagen die Leiter und die Mittler auch. Und jetzt sind es alle. Der Geist ist ausgegossen auf alle. Und die Knechte und die Mägde, alle werden weissagen, diese Stelle aus Joel, die zu Pfingsten zitiert wird. Und das ist ein großer Unterschied, würde ich sagen, vom neuen Bund. Sie alle werden mich erkennen. Und erkennen heißt auch Gemeinschaft, in dem Sinn von Beziehung, vom Kleinsten bis zum Größten. Und dann sagt er, ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Und das ist auch der Kontext vom Hebräerbrief, dass Jesus ein besseres Opfer dargebracht hat. Er war ja alles auf einmal. Er war der Hohepriester, der einmal für immer in das Heiligtum gegangen ist und er hat ein besseres Opfer dargebracht, einmal für immer. Also diese Schuld wird vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Und das ist so ein Vorrecht. Wir dürfen Vergebung haben. Wir dürfen versöhnt sein mit Gott. Das ist wahnsinnig stark.
Ich finde es auch ein super Vers für unsere Kindergottesdienstarbeit oder überhaupt auch für die Arbeit mit den Kindern. Dass wir echt entgegen, dass der Heilige Geist sie übernimmt. Und dass sie absolut in der Lage sind, auch zu begreifen, wer der Papa ist. Und, ja.
Klein und groß.
Ja.
Und dann sagt er genau in dem Kontext auch, in dem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Und was veraltet, und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Hebräer 8, Vers 13. Also, wir bringen heute keine Opfer mehr, wir sind nicht von Traditionen abhängig, wir sind nicht von Priestern, von Mittern abhängig, wir haben diese direkte Beziehung. Wir sind ein heiliges Priestertum, schreibt uns Petrus. Und im Kapitel 10 geht es um dieses Opfer, dass Jesus ein besseres Opfer. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Dies bezeugt uns auch der Heilige Geist, nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihr Herz geben und sie von ihren Sinn schreiben und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, ist kein Opfer mehr für Sünde mehr. Also es ist ein für alle Mal, das ist auch was Neues in einem neuen Bund. Und von dem her ist auch ganz klar, dass dieser neue Bund von dem spricht, was Jesus getan hat. Ist eigentlich offensichtlich, aber es gibt auch so manche, die lehren, dass der neue Bund nur für Israel ist, irgendwann in der Zukunft mal. Aber das Neue Testament sagt uns ganz klar, die Erfüllung des neuen Bundes ist in dem, was Jesus für uns getan hat. Hier Lukas 22, Vers 20. Ebenso nahm er bei dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist ein Neubund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und wenn wir den Hebräerbrief dazu nehmen, wird ganz, ganz klar, dass es über Jesus spricht und was er für uns getan hat. Also es gilt für uns, wir leben in dem neuen Bund mit Gott durch Jesus.
Ja, weil der neue Bund ja auch für die Nationen auch gedacht ist.
Ja, für alle, die Jesus annehmen wollen.
Der Moment, das neue Israel eigentlich. Ja. Also so sehe ich das.
Ja, das neue, das alte Israel auch. Ne? Wir haben ja im Römerbrief, ist ja nicht so, dass Gott Israel verworfen hat. Wir sind eingepflanzt. Ja. Wir haben den gläubigen Überrest. Die ungläubigen Juden wurden rausgerissen. Die Gläubigen sind da immer noch drin, in dem Israel. Und die Heiden wurden eingepflanzt. Also in dem Sinn, Gott hat Israel nicht verworfen, sagt der Paulus auch.
Das sieht man auch auf dem Berg der Verklärung mit Mose und Elia. Und
er hat nur die Grenzen erweitert, die eigentlich immer, es war immer offen für alle, aber
hat jetzt,
das ist halt so die Dynamik.
Er hat jetzt also die Nationen Israel auf eine Stufe.
Auch die Heiden, der Paulus schreibt, die Heiden, ihr, die ihr ferne wart, seid nahe geworden. Ja. Und diese Zwischenband der Trennung zwischen Juden und Heiden ist niedergerissen. Wir sind ein Leib, Christi, ein Volk Gottes.
Der Überrest sind Christus. Die Judenchristen und wir sind die Heidenchristen.
Ja, aber wir sind Christen.
Ja.
Das ist der Punkt, wir sind der Leib Christi.
Genau, Heidenchristen und Judenchristen. Also die Israeliten, die meisten sind ja auch nicht gläubig,
also messianische Juden. Die Juden heute, die beten nicht mehr den Gott an, den sie damals angebetet haben. Das ist schon ein bisschen, das hat sich schon ein bisschen geändert. Ja. Also wenn du die ganze Gesetzmäßigkeit hier anguckst und so, was Jude haben und auch dazu getan haben, das ist nicht mehr 1. Mose, also die 5 Bücher Mose das ist viel, viel, viel mehr. Das ist eigentlich nicht der Gott Israel.
Talmud und, gut, aber das war ja, die hatten ja ein Problem, die Leiter Israels damals. Jesus, der Messias, ist gekommen, der die Erfüllung von diesen ganzen Opfern und dem ganzen Zeug ist. Und den haben sie abgelehnt.
Genau.
Und dann, weil das Opfer da war, war der Tempel und die Opfer auch nicht mehr möglich. Der Hebräerbrief spricht ja auch ganz stark davon. Und dann wurde der Tempel zerstört und eigentlich diese Grundlage für sie, um Versöhnung oder Vergebung, Annahme bei Gott zu bekommen, unter dem alten Bund, wurde ja weggenommen. Und jetzt hatten die ja eigentlich, was sollen sie machen? Also entweder sie erklären sich für aufgelöst, weil unser Gottesdienst ist nicht möglich, oder sie schnitzen eine neue Religion. Und das ist eigentlich, was sie getan haben. Sie haben mussten, dieses, die mussten das. Das Judentum heute ist nicht mehr dieselbe Religion, sage ich mal, wie das alttestamentlich ist. Nicht der alte Bund. Ja. Das hat sich weiterentwickelt. Die haben eigentlich eine neue Religion geschaffen, die auf Selbstgerechtigkeit beruht, wie auch alle anderen Religionen. Also heute am Versöhnungstag wird kein Tier mehr geschlachtet, über das man die Sünden bekennt, und wird geopfert. Das war ein Bild auf Jesus. Heute ist es wie im Islam auch. Da denken sie, oder Islam, andere Religionen auch, aber da denken sie nach, meine syrischen Freunde haben mir das so erklärt, ne, dass am Ende, da gibt es diese Waage und Gott wird abwägen, die guten Werke, die schlechten Werke. Und das ist der Versöhnungstag für die Juden heute, ein Tag, sich zu besinnen und eigentlich Selbsterlösung auch wieder, es mit guten Werken sich selbst zu erlösen. Ja. Und das stimmt schon, in dem Sinn ist es, also wir dürfen nicht den Fehler machen, den Talmud als Gottes Offenbarung zu sehen. Da machen manche Christen auch manchmal einen Fehler, so, wir müssen die Bibel jüdisch lesen. Ja, bis Jesus gekommen ist. Und selbst die Pharisäer, die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu, haben es nicht richtig gelesen. Ne? Die haben ein anderes Reich erwartet, einen anderen Messias erwartet. Die haben es nicht verstanden. Also wir müssen da sehr vorsichtig sein, gerade wenn nicht die Bibel zu lesen durch die Brille des Talmud auch. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Weil
ich meine auch, ich hätte mal gehört, dass
es eine neue Religion ist eigentlich.
Die Juden heute.
Eigentlich in Rebellion gegen Jesus.
Ja, und dass die Juden heute eigentlich gar keinen Tempel mehr bauen wollen. Also so wie man eigentlich oft annimmt, ja. Also
es gibt ja verschiedene Gruppen. Es gibt welche, die wollen ihn bauen. Es gibt das Tempelinstitut in Jerusalem, die alle Geräte danach bauen und bereit sein wollen.
Ja, ja, es gibt alles. Das stimmt, ja.
Aber es gibt auch die anderen, die
sagen, alles klar, aber
das ist, man kann die gar nicht über einen Kamm scheren, da gibt es ganz unterschiedliche Gruppierungen. Auch.
Naja.
Na gut. So spricht der Herr, der die Sonne gesetzt hat zum Licht für den Tag, die Ordnungen des Mondes und die Sterne zum Licht für die Nacht und das Meer erregt, dass seine Wogen brausen. Herr, der Herrscher, an ist sein Name. Wenn diese Ordnungen von meinem Angesicht weichen, spricht der Herr, dann soll auch die Nachkommenschaft Israels aufhören, eine Nation zu sein von meinem Angesicht alle Tage. So spricht der Herr, wenn der Himmel oben gemessen werden kann und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, dann will ich auch die ganze Nachkommenschaft Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Also Gott sagt, ich bin treu diesem Überrest der Umkehr. Ich werde sie nicht verwerfen. Und wie gesagt, eine Nation zu sein vor meinem Angesicht heißt jetzt nicht unbedingt eine Rasse in einem Ort in einem bestimmten Land, sondern das hat einen viel weiteren Begriff, so Volk Gottes sein, Kinder sein. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da die Stadt für den Herrn wieder gebaut werden wird, vom Turn Hananel bis zum Ektor, und die Messschnur wird weiter fortlaufen, geradeaus über den Hügel Gareb und sich nach Goa wenden. Und das ganze Tal der Leichen und der Fettasche und alle Terrassengärten bis zum Bach Kidron, bis zur Ecke des Rostors nach Osten zu, wird für den Herrn heilig sein. Die Stadt soll nicht mehr niedergerissen noch zerstört werden in Ewigkeit. Und da haben wir natürlich auch wieder so ein Vers. Wir wissen, Jerusalem wurde wieder zerstört.
Ja, aber nicht.
Also in
geistlicher Bedeutung.
Genau. Ja. Das himmlische Jerusalem
wird nie mehr zerstört werden.
Ja. Sondern im Gegenteil, wenn wir Daniel lesen, diese Prophetie von den Reichen, der Statue am Ende, das Reich Gottes, da wird dieser Stein losbrechen und wird alle Reiche dieser Welt zerstören und die ganze Erde erfüllen. Genau. Also Hoffnung. große Hoffnung. Und wir haben hoffnungslos überzogen heute. Hat noch wer was, sonst würde ich beten und Schluss machen an dem Punkt. Vater, ich danke dir für diese reiche Stelle und wir könnten uns wahrscheinlich noch Wochen einfach nur über dieses Kapitel unterhalten und austauschen über das, was du für uns getan hast, Jesus. Ich danke dir für diesen neuen Bund. Ich danke dir, dass du uns nahe bei dir haben willst, Herr. Dass du alles getan hast, damit wir nahe bei dir sein können, dass wir versöhnt sein können und angenommen und Kinder sein können, deine Braut sein können, all diese wunderbaren Bilder, die wir hier sehen und wir durch deinen Geist geleitet sein dürfen. Ich bitte dich, lehr uns das aus dem Geist zu leben und hineinzuwachsen in diese Freiheit der Kinder Gottes. Füll uns mit deinem Geist, Herr. Füll unser Leben mit dir. Und begleite uns und führe uns. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.